EU-AI Act ist seit 1. August in Kraft. Nur Gängelei und Wettbewerbsnachteile für EU-Unternehmen? Was bringt der EU-AI Act für Unternehmen? Und was ist jetzt zu tun?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um...
Der EU-AI Act ist in Kraft. Zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Thorsten Ammann. Er ist Partner und IT-Rechtler bei der Wirtschaftskanzlei DLA Piper, die mit Büros in über 40 Ländern zu den größten Anwaltskanzleien der Welt gehört. Der gelernte Jurist ist ein Experte für Themen rund um die IT-Transformation und selbstlernende Systeme. Er beschäftigt sich schon seit längerem mit Rechtsfragen zur KI-Nutzung. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Hallo Herr Hill. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo Herr Ammann. Mit Ihnen haben wir heute einen Experten für den kürzlich in Kraft getretenen EU-AI-Act zu Gast. Bevor wir auf die Bedeutung des AI-Acts für Unternehmen kommen, wie bewerten Sie denn persönlich den EU-AI-Act?
Der EU-AI-Act oder auch KI-Verordnung ist eine Errungenschaft, die zurzeit weltweit noch einzigartig ist. Es handelt sich um die erste gesetzliche Regelung in diesem Umfang über künstliche Intelligenz. Und man hat mit dieser Regulierung versucht, im Prinzip den Spagat zu schaffen zwischen Innovationsförderung und dem Vertrauen der Gesellschaft in die Nutzung dieser neuen Technologie. Insofern ist der AI Act eine echte Errungenschaft und eine Neuerung in der Welt.
Herr Ammann, welche Herausforderungen bringt denn der AI Act mit sich?
Die Herausforderung, die der Gesetzgeber hier zu meistern hatte, war zum einen die Innovation, technische Innovation zu fördern, also anders ausgedrückt, Europa zu einem interessanten Marktplatz für die Entwicklung und das Angebot von KI-Lösungen zu machen. Und auf der anderen Seite das Vertrauen in die neue Technologie zu schaffen, damit sie auch genutzt wird und letztlich gesamtwirtschaftlich und auch den einzelnen Unternehmen einen großen Mehrwert bringt.
Könnten Sie diese Innovation an ein, zwei Punkten festmachen?
Ja, gerne. Vielfach geht es Unternehmen darum, ihre Prozesse zu verbessern, effizienter zu werden und produktiver zu sein. Und in diesem Zusammenhang hilft immer Technologie, die Prozesse schlanker zu gestalten, Prozesse schneller zu machen, Prozesse verlässlicher zu machen und auch die Fehleranfälligkeit von Menschen irgendwo zu minimieren, was ja immer noch mal ein Kostenrisiko ist. Und in dem Zusammenhang kann KI helfen, die Prozesse zu automatisieren, zu straffen und eben Standardprozesse so zu automatisieren, dass sie weniger fehleranfällig werden und schneller sind und im Ergebnis dann kostengünstiger und effizienter.
Herr Ammann, Sie hatten gerade davon gesprochen, wie Unternehmen und aus welchen Gründen sie KI einsetzen. Mir stellt sich da sofort die Frage, wenn ich auf den AI Act schaue, welche Bedeutung hat diese Verordnung denn für die interne KI-Nutzung in Unternehmen?
Das hängt davon ab, ob Sie erstmal eine KI einsetzen im Sinne der KI-Verordnung. Da gibt es eine Definition. Und wenn das der Fall ist, in welcher Rolle man unterwegs ist. Hier unterscheidet nämlich die KI-Verordnung zwischen dem Anbieter, dem Betreiber, dem Einführer und dem Händler. Und je nachdem, welche Rolle Sie wahrnehmen, haben Sie unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
Könnten Sie uns das vielleicht mal irgendwo an ein oder zwei Beispielen verdeutlichen? Das klingt jetzt für mich so abstrakt. Einmal die Rolle als Händler, die Rolle als Anbieter, was das wirklich dann in der Praxis bedeutet.
Ja, gerne, klar. Also der Anbieter ist derjenige, der ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es in den Verkehr bringt. Ja, also beispielsweise jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, KI-Lösungen in den Markt zu spielen. Eine KI-Lösung für bestimmte Zwecke, für bestimmte Prozesse, für bestimmte Anlässe. Ein Betreiber ist derjenige, der dann das KI-System in seiner eigenen Verantwortung verwendet. Man könnte auch sagen, ein Nutzer. Der Einführer ist derjenige, der das KI-System aus dem Drittland, sprich außerhalb der Europäischen Union, in die EU einführt. Und der Händler ist so ein Auffangtatbestand. Das heißt, das ist eine Person in der Lieferkette, die ein KI-System auf dem Unionsmarkt bereitstellt. Allerdings nur, wenn er nicht bereits Anbieter oder Einführer ist. Das Interessante an der Konstellation ist, dass man diese Rollen auch ganz schnell wechseln kann. Das wird häufig übersehen. Beispielsweise, wenn man erst Betreiber ist, nehmen wir an, man hat sich so ein KI-System besorgt, hat es jetzt angepasst, hat es für seine unternehmensspezifischen Prozesse angelernt und nutzt es nun, dann ist der nächste Schritt meistens der, dass man sagt, okay, ich bin Konzernunternehmen, andere Konzernunternehmen brauchen das vielleicht auch, also können die es doch auch nutzen und schwupp werde ich ganz schnell zum Anbieter und habe auf einmal eine ganz andere Pflichtenkatalog zu erfüllen. Das sind so die praktischen Themen, die man so ein bisschen berücksichtigen muss, wenn man sich damit beschäftigt. Das heißt also, man ist nicht in einer Rolle gefangen, sondern man muss immer so ein bisschen schauen, bin ich in der Rolle immer noch drin oder habe ich jetzt vielleicht eine andere Rolle, auch wenn ich beispielsweise den Nutzungszweck ändere, kann sich das ereignen.
Herr Ammann, Sie hatten gerade sehr schön erklärt, wann ich unter den AI Act falle. Jetzt würde mich interessieren, welche Anforderungen habe ich denn dann als Unternehmen zu erfüllen?
Die Anforderungen, die Sie zu erfüllen haben, als Regelungsadressat, hängt vom Risiko ab, das von dem KI-System, welches in Rede steht, ausgeht. Insofern verfolgt die KI-Verordnung einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, es gibt KI-Systeme, die sind verboten, weil mit ihnen untragbare Risiken einhergehen. Das gilt beispielsweise für die biometrische Gesichtserkennung im Rahmen eines Social Scorings, wie wir das aus China beispielsweise kennen und in unseren Breiten nicht so wirklich vorstellen können. Dann gibt es KI-Systeme, die nicht verboten sind, aber dennoch mit einem sehr hohen Risiko verbunden sind, beispielsweise wenn Sie KI in Fahrzeugen einsetzen oder im medizinischen Bereich, also wo es auch um Leben, Körper, Gesundheit geht, aber auch nicht nur, das sind jetzt plastische Beispiele, dann gelten für derartige Systeme, sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme, ganz besondere Anforderungen. Die sind auch relativ streng. Das heißt, wenn man ein paar Beispiele nennen will, ein Risikomanagement ist da zu etablieren. Sie brauchen hochwertige Datensätze und eine Data Governance, denn technische Dokumentation, müssen Aufzeichnungen machen, Aufbewahrungspflichten haben sie, Transparenz müssen sie schaffen, auch menschlich beaufsichtigen und. Und genauso gibt es eben Anforderungen an die Konformität, muss ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden. Sie müssen Qualitätssicherung betreiben, eine Registrierungspflicht in der EU-Datenbank, eine CE-Kennzeichnung, laufende Überwachung und. Das wären so wirklich beispielhafte und auch wichtige Anforderungen, die dafür Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen oder halt Betreiber ist ein bisschen wenig, also Regulierungsadressaten, die jetzt mit einem Hochrisiko-KI-System hantieren. So, dann gibt es KI-Systeme, die eben nicht derart hohe Risiken beinhalten. Für die können Transparenzpflichten gelten. Das gilt zum Beispiel, wenn Sie einen Chatbot einsetzen vielleicht, der eine Emotionserkennung auch ermöglicht. Das heißt, da müssen Sie informieren, dass da diese Person nicht mit einer natürlichen Person sich unterhält, sondern eben mit einer KI oder bei Deepfake-Themen oder ähnlichen Sachen. Ja. Und dann gibt es die KI, die sozusagen die meisten Leute interessiert. Das ist nämlich die General Purpose AI oder kurz GPAI. Die kennen wir alle von ChatGPT oder eben Google Bard oder wie alle sie heißen. Das heißt, das sind letztlich KI-Lösungen, die gar nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck trainiert sind, sondern eine sehr allgemeine Verwendbarkeit ermöglichen und dann eben in der Lage sind, praktisch ein breites Spektrum von Aufgaben zu erfüllen. Und für die gelten dann wiederum eigene Anforderungen. Also hier zum Beispiel unterscheidet die KI-Verordnung dann zwischen der in Anführungszeichen normalen GPAI, für die gilt eine strenge Anforderungsliste und eine technische Dokumentation beispielsweise. Aber sobald diese GPAI mit einem sogenannten systemischen Risiko einhergeht oder verbunden ist, gelten dann nochmal weitere Anforderungen oder erhöhte Anforderungen, was sich dann bemisst nach bestimmten Schwellenwerten an der Rechenkapazität.
Wenn ich Ihren Ausforderungen so folge, dann habe ich das Gefühl, um in meinem Unternehmen eine AI Act Readiness herzustellen, stehe ich ja vor einem Riesenberg an Aufgaben, die ich zu erledigen habe.
Dieser Eindruck ist nicht falsch. Ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, wie man sich der Sache nun nähert, weil das Regelungswerk ist ja sehr umfangreich, besteht aus mehreren hundert Seiten und man kann letztlich nicht erwarten, dass sich jedes Unternehmen, das sich in irgendeiner Weise mit einer KI beschäftigt oder sie einsetzt, in welcher Rolle auch immer, dass sich da jemand hinsetzt und sozusagen nur diesem Thema widmet. Dafür brauchen sie mindestens eine eigene Ressource. Und das wird sich nicht jeder sozusagen von Anfang an so etablieren können oder wollen. Das ist ja auch ein Kostenthema. So, aber das Entscheidende ist, dass die KI-Verordnung viele Anforderungen aufstellt, wie ich sie jetzt ja beispielhaft nennen konnte, und sich die Frage stellt, wie, und das ist, glaube ich, der erste Schritt, welche Anforderungen gelten für mich überhaupt? Weil ich muss sie identifizieren, habe ich überhaupt eine KI? Ich muss dann identifizieren, welche Rolle habe ich? Falle ich überhaupt in den Adressatenkreis der KI-Verordnung? Und dann muss ich gucken, welchem Risikotyp unterfalle ich? Sprich, möchte ich ein KI-System nutzen oder anbieten oder was auch immer, welches vielleicht sogar verboten ist. Das heißt, da müsste ich es ja abwandeln, dass es vielleicht zu einem Hochrisiko-KI-System wird und nicht zu einem verbotenen. Oder bin ich im Hochrisiko-KI-Bereich, bin ich im in Anführungszeichen normalen oder einfachen Bereich oder in einem Bereich, in dem ich Transparenzpflichten zu erfüllen habe, oder habe ich sogar eine General-Purpose-AI und unterliegt besonderen Anforderungen. Sprich, man muss zunächst einmal identifizieren, wo stehe ich und welche Regelungen gelten für mich überhaupt, denn die Verordnung schert ja nicht alle über einen Kamm.
Jetzt angenommen, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, habe eine begrenzt große IT-Abteilung. Wo finde ich jetzt jemanden, der für mich diese Einordnung vornimmt, ob meine KI-Pläne jetzt Hochrisiko-KI sind oder eher Richtung General-Purpose-KI gehen? Ist das eine Aufgabe der Juristen oder wird sich hier eine spezielle Art von IT-Beratern herauskristallisieren?
Ganz offen gesprochen, das ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Also das heißt, letztlich sind die Juristen immer nur so gut, wie sie den Sachverhalt erfasst haben und verstehen. Und auf der anderen Seite brauchen die operativen Leute natürlich irgendwo juristische Guidance, weil diese Verordnung ist ja nun mal ein Gesetz. So, das heißt, und jetzt gilt es, die verschiedenen Denkweisen zusammenzubringen. Das heißt, während die Juristen in Rechten und Pflichten denken und die KI-Verordnung selbstverständlich auch, denken die operativen Leute, also Business and Operation, denken ja letztlich in Prozessen. So, und das ist gar keine so leichte Übung, die beiden Denkweisen zusammenzubringen. Aber hier ist es halt nötig. Das heißt, letztlich braucht man jemanden, der diese Anforderungen, die in der KI-Verordnung stehen, praktisch übersetzt. Und dann braucht man die Leute aus der Operative, also die Fachlichkeit und das Business, um dann die Informationen zu liefern, um eine Bewertung vornehmen zu können. Also hier müssen die Leute Hand in Hand arbeiten, was aber auch Spaß machen kann oder regelmäßig macht.
Also verstehe ich Sie richtig, ich muss quasi Prozess-Know-how und juristisches Know-how unter einen Hut bringen.
Genau. Genau. Und das gelingt eben nur im Zusammenspiel und unter der Prämisse, dass sich beide Seiten auch verstehen wollen, also sich Mühe geben, den anderen zu verstehen. Und das ist aber eigentlich nichts Neues. Ja? Also wenn Sie ein großes IT-Projekt betreuen, dann ist das das Gleiche. Das heißt also, wenn die Akteure jeweils in ihren Silos denken, dann kommt man nicht weiter. Sondern das Entscheidende ist, immer über den Tellerrand zu gucken, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich auf den anderen einzulassen. Und es funktioniert meiner Erfahrung nach immer sehr gut, wenn man auf einer Metaebene unterwegs ist. Ja, das heißt, wenn man versucht, mit Beispielen, vielleicht auch aus dem Alltag, aus der nicht-digitalen Welt, dieses Abstraktionsvermögen, was man für die rechtliche Bewertung braucht, so zu illustrieren, dass alle wissen, worauf es ankommt und man sich auf der Ebene dann prima verständigen kann.
Da fällt mir doch glatt noch eine andere Frage an. Angenommen, ich bin jetzt ein etwas leichtsinniger Unternehmer, der es mit diesen Anforderungen nicht ganz so genau nimmt oder auch nicht das Geld ausgeben will, um mir die entsprechenden Experten dazu zu holen. Welche Strafen drohen denn bei Verstößen gegen den AI Act?
Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Denn das ist genau die Überlegung, die man als Unternehmer hier anstellt. Ja, investiere ich das Geld, um compliant zu sein? Oder ist es vielleicht billiger, es nicht zu sein? Was passiert, wenn ich es nicht mache? Ganz wichtige Frage. Genau, also das hat natürlich der Gesetzgeber auch gesehen. Und das sieht er auch schon ein paar Jahre. Denn die Tendenz ist, insbesondere auf europäischer Ebene, die Bußgelder immer mächtig in die Höhe zu treiben, um genau diese Abwägung eindeutig zugunsten der Compliance ausfallen zu lassen. Das heißt jetzt für die KI-Verordnung speziell, es kommt ein bisschen auf den Verstoß an. Also wenn Sie jetzt für leichte Verstöße gilt so ein Bußgeldrahmen von bis zu 7,5 Millionen beziehungsweise 1% des Jahresumsatzes, je nachdem welcher Betrag der höhere ist. Also ich vereinfache es jetzt ein bisschen, ohne in die Details zu gehen. Bei mittelschweren Verstößen sind wir schon beim Doppelten, also bei 15 Millionen pro Verstoß, beziehungsweise 3% des weltweiten Jahresumsatzes. Auch hier nochmal, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist. Und wenn man jetzt beispielsweise verbotene KI verwendet, also wirklich ganz drastische Verstöße begeht, dann sind wir im Bußgeldrahmen von bis zu 35 Millionen Euro pro Verstoß, beziehungsweise bis zu 7% des gesamten Jahresumsatzes. Auch hier nochmal abhängig davon, welcher Betrag der höhere ist. Es gilt also immer die größere Zahl am Ende. Es lohnt sich sozusagen, sich damit zu beschäftigen.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben mich überzeugt. Ich glaube, ich hole mir lieber den Experten und zahle etwas mehr Geld, bevor ich hinterher die Strafe zahle.
Ist am Ende billiger.
Aber Spaß beiseite. Oftmals kaufe ich ja als Unternehmen fertige KI-Lösungen ein. Sprich, ich kann Ihre ganzen Kriterien, die Sie gesagt haben, weil das ja häufig dann Closed Source ist, also ein geschlossenes System, vielleicht teilweise gar nicht abschätzen, ob der jetzt im Hintergrund womöglich eine verbotene KI laufen lässt. Wie sieht denn die Haftungsfrage für mich als Unternehmer dann in dem Fall aus?
Ja, Sie können nicht Ihre Verantwortung einfach darauf abwälzen, dass Sie sagen, ein anderer macht's ja oder ich kaufe das Produkt irgendwo ein. Ja, das so einfach ist es nicht, sondern letztlich ist derjenige, der das KI-System einsetzt, in welcher Rolle auch immer, dann auch der Verantwortliche. Das heißt, Lieferanten muss man sich genau angucken, muss sich die Lösungen angucken, muss eine Risikobewertung machen, so wie man es eigentlich aus dem regulierten Bereich im Übrigen, also Bankenversicherung, sowieso schon lange kennt. Ne? Also da ist ja so, wenn ich eine IT-Lösung, jetzt mal fernab von KI gesprochen, wenn ich da eine IT-Lösung einkaufe, die eine wesentliche Auslagerung oder Ausgliederung ist, je nachdem jetzt in welcher rechtlichen Sphäre man unterwegs ist, dann bin ich ja auch da schon verpflichtet, eine Risikobewertung zu machen, denn in dem Bereich wird ja Vermögen fremder Leute verwaltet und deshalb gelten auch hier schon regulatorisch besondere Anforderungen. Das heißt, man muss sich den Dienstleister ganz genau aussuchen. Ja, ist er leistungsfähig, ist die Lösung rechtskonform und so weiter, und so ist es hier dann auch. Betrifft halt jetzt nur nicht nur den regulierten Bereich, sondern wir haben jetzt hier für KI eine eigene Regulierung, also insofern doch, es betrifft den regulierten Bereich, halt den speziell KI-regulierten Bereich, so müsste man sagen, ja.
Oder anders formuliert, der regulierte Bereich wird jetzt eben größer und trifft auf mehr Anwender und Unternehmen
ja,
zu.
Ja, genau so.
Ich würde dann mitnehmen, dass ich ein besonderes Augenmerk künftig eben, wenn ich KI-Lösungen einkaufe, auf die Vertragsgestaltung legen muss.
Auch das, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Denn was man nicht vergessen darf, ist, man darf diese KI-Verordnung nicht als Silo oder eierlegende Wollmilchsau begreifen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt KI anwende oder KI verwende, in welcher Rolle auch immer, dann gucke ich in die KI-Verordnung, wenn ich damit compliant bin, dann ist schon gut. Nee, so ist es nicht. Ja? Das heißt, die KI-Verordnung ist in ihrem Regelungszweck, in ihrer Regelungsintention, was ich anfangs so ein bisschen versucht habe zu erklären, ein Spagat zwischen Innovation einerseits und praktisch der Rechtssicherheit und dem Vertrauen andererseits zu schaffen, ist sie aktiv, aber eben nicht in allen relevanten Bereichen. Also beispielsweise Vertragsrecht haben Sie angesprochen. Das Vertragsrecht ist in den verschiedenen Jurisdiktionen immer noch anders. Ja, also wenn Sie beispielsweise in Zentraleuropa unterwegs sind, sieht das anders aus als in UK oder in USA oder in Australien, sprich in den Common Law getriebenen Ländern. Denn wir haben viel geschriebenes Recht und haben auch gesetzliche Regelungen, wie man Verträge auslegt, wie man Formulierungen interpretiert. Und das ist in anderen Ländern anders. Also ein Common Law System, das ist hauptsächlich Case Law basiert. Das heißt, die Gerichte machen sozusagen Recht, einfach ausgedrückt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und man müsste im Vertrag dann natürlich die besonderen Anforderungen, die mir die KI-Verordnung auferlegt, auch spiegeln. Ja, das heißt, meinem Dienstleister, Subdienstleistern und so weiter auferlegen. Das ist aber nicht der einzige Punkt, ja. Also das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise an das Thema IP-Schutz denken, ja, das heißt bei der KI, da werfen Sie irgendeine Info ein, die hat meistens, unterliegt die irgendeinem Urheberrecht zum Beispiel, Verwertungsrecht, einem Markenrecht oder vielleicht auch Know-how-Schutz, ja, personenbezogene Daten ist ein wichtiges Thema oder auch so wichtige Informationen, die jetzt vielleicht nicht personenbezogen sind, aber doch ein wichtiges Know-how des Unternehmens ausmachen, das es von anderen Unternehmen eben unterscheidet und wettbewerbsfähig macht. Ja, das heißt, solche Themen spielen natürlich immer noch eine Rolle und auch da gilt es, compliant zu sein, ohne dass die KI-Verordnung darüber auch nur irgendein Wort verlieren würde.
Lassen Sie mich noch auf einen ganz anderen Punkt kommen. Sie hatten es vorher mal so am Rande angesprochen. Wir haben jetzt sehr viel über die KI-Nutzung intern diskutiert. Wie schaut es mit der KI-Nutzung im Kundenkontakt aus? Sie hatten, glaube ich, vorher schon mal das Beispiel Chatbots genannt. Wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt als Unternehmen an meiner Service-Hotline nur eine KI einsetze?
Wenn Sie KI nach außen zu Kunden einsetzen, dann sind sie, je nachdem, wie sie das einsetzen, anbieten, Anbieter oder Betreiber, vielleicht auch beides. So, und die Pflichten, die dann auf sie zukommen, ihr Beispiel war jetzt ein Chatbot, hängt davon ab, was der Chatbot kann. Ja, das heißt, wenn der Chatbot meinetwegen jetzt im Prinzip ja ihr Horoskop generieren kann und wenn das, was er da macht, falsch ist, jetzt nicht vielleicht von so großer Tragweite, also nicht mit so einem großen Risiko verbunden ist, dann werden sich die Verpflichtungen sehr an Grenzen halten. Wenn das allerdings schon ein generativer Chatbot ist, sprich also eine GPAI-Variante beinhaltet, also irgendwas produzieren kann, Text produzieren kann, Bilder produzieren kann, dann sind wir auf einmal im GPAI-Bereich und haben dann diese Anforderungen zu erfüllen. Ja? Wenn es um Emotionserkennung geht, dann haben wir auf einmal besondere Transparenzpflichten zum Beispiel. Also es hängt so ein bisschen davon ab, oder es ist eigentlich die blöde juristische typische Antwort, es kommt darauf an, das stimmt aber hier tatsächlich. Das heißt, man muss sich diesen Fall schon genau angucken. Dann kann man auch eine konkrete Antwort geben, aber ich glaube, um so ein bisschen so ein Gespür zu kriegen, auf was muss ich achten, helfen die Beispiele vielleicht ein bisschen schon.
Also ich würde jetzt für mich vereinfacht ausgedrückt mitnehmen, je mehr er kann, desto höher sind die Anforderungen, auf die ich achten muss.
Genau, weil auch so das Risiko umso höher ist. Ne? Je mehr das Ding kann, desto mehr kannst du außer Kontrolle geraten. Oder vielleicht auch das Risiko jetzt für diejenigen, die sich auf diese Lösung verlassen, steigern. Und genau, ja genau, das ist letztlich der risikobasierte Ansatz der KI-Verordnung zusammengefasst, ja.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, welche Anforderungen die Unternehmen zu erfüllen haben, worauf sie zu achten haben. Welche Auswirkungen würden das auf deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb haben? Sie nannten ja vorher zum Beispiel schon als Beispiel, dass in China eben Social Scoring mit KI-Hilfe möglich ist, in der EU nicht. Ist da zu befürchten, dass dieser EU-AI-Act für uns ein Wettbewerbsnachteil wird für uns europäische Unternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage oder eine sehr spannende Frage, weil die Diskussion gab es natürlich auch im Zusammenhang des Gesetzgebungsverfahrens schon oder im Gesetzgebungsverfahren schon. Und das ist dieser Spagat, von dem ich anfangs gesprochen habe. Ja, man will Innovation fördern, muss aber Grenzen setzen, damit das Vertrauen in die Nutzung nicht gefährdet wird. Denn wenn man was entwickelt, was letztlich keiner nutzen will, hilft es ja auch keinem so ungefähr. So, also im globalen Wettbewerb, ich glaube, das wird man ein bisschen abwarten müssen. Wir haben alle vor Jahren, also 2018, als die DSGVO in Kraft trat, haben ja alle auch gesagt, oh, das ist aber so ein Regulierungstiger, da werden wir uns international, werden wir uns ins Abseits stellen, denn die Anforderungen, die wir hier zu erfüllen haben, andere werden diese Anforderungen nicht erfüllen müssen und dementsprechend ist das billiger, die können die Produkte viel, viel besser anbieten und so weiter. Es ist aber nicht eingetreten. Ja, das heißt, wenn das jetzt ein einzelnes Land in Europa machen würde, dann würde, glaube ich, genau das der Effekt. Aber als Europäische Union ist man stark. Da sagt man, wenn man auf dem europäischen Markt aktiv sein will, dann muss man diese Anforderungen erfüllen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Und die Konsequenz war, dass inzwischen andere Länder nachgezogen haben. Ich will nicht sagen, da gibt es jetzt auch eine DSGVO, aber die Idee hat man tatsächlich teilweise adaptiert. Und dann dementsprechend war man in Europa letztlich so eine Art Benchmark und Vorbild für andere Jurisdiktionen geworden. Also mit anderen Worten, es ist nicht ganz schief ausgegangen, um den Skeptikern damals zu widersprechen. Man kann sich natürlich immer noch darüber streiten, ob denn ein so strikter Regelungsrahmen, wie wir ihn haben, tatsächlich nötig ist. Aber es hat sozusagen, es ist uns nicht sehr negativ aufgestoßen, ganz im Gegenteil. Und vielleicht ist es mit der KI-Verordnung genauso. Schlauer sein werden wir allerdings erst in ein paar Jahren.
Das ist eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort, weil angesichts Ihrer Ausführung zur DSGVO dann als Benchmark lag mir nämlich auch die Frage auf der Zunge, ob der EU-AI-Act eine europäische Sonderregelung bleiben wird oder ob womöglich andere Länder diesem Beispiel folgen.
Also es gibt in anderen Ländern ja bereits Bestrebungen. Ich meine, die USA ist natürlich auch dran. China gibt es ähnliche Bemühungen. Es gibt sie nur, soweit ich informiert bin, jetzt nicht in dem Umfang. Ja, das heißt, man hat jetzt hier natürlich über Jahre an einer Regelung wie dem AI Act gebastelt und das mit ganz, ganz erheblichen Diskussionen. Ja, also man hat erstmal drüber gestritten, was ist überhaupt KI? Das heißt, die Definition in Artikel 3, das Herzstück der ganzen Verordnung, die ist mehrmals umgestrickt worden, weil man irgendwo einerseits wollte man einen technologieneutralen Begriff haben, der sozusagen nicht nächstes Jahr veraltet ist. Gleichzeitig muss man ihn aber auch so konturieren, dass nicht auf einmal alles auch gleich KI ist. So, und diese Diskussionen haben halt gedauert. Genauso auch dann diese Regelungen zur General Purpose AI, die sind ja in letzter Minute mehr oder weniger im Gesetzgebungsverfahren noch berücksichtigt worden, als auf einmal ChatGPT in aller Munde war. Und man gemerkt hat, huch, da sollte man vielleicht auch mal eine Regelung treffen zu. Das ist ja was relevant wird. Ja, und das heißt, man hat versucht, ist relativ umfassend, abstrakt generell zu machen, nicht so fallbezogen oder so als, ich sag mal, als Insellösung oder kleiner Anfang, sondern gleich die große Lösung. Deshalb die große Lösung sehe ich anderswo weltweit noch nicht so. Insellösungen gibt's und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir hier auch vielleicht noch mal einen Vorbildcharakter hat, aber wir werden es sehen.
Ja, lassen wir uns überraschen.
Wissen wir, ja.
Ansonsten kann ich mich bei Ihnen nur bedanken, dass Sie da waren und ich glaube, Sie haben den Lesern doch einige nützliche Tipps gegeben, was an Anforderungen auf die Unternehmen zukommt und wie sie entsprechend handeln sollten.
Gerne, gerne. Vielen Dank. Es ist mir, war mir eine Ehre.
Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Dr. Thorsten Ammann, Partner und IT-Rechtler bei der Wirtschaftskanzlei DLA Piper. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Tschüss, danke.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.